Hallo und herzlich willkommen zum SciFaith-Podcast, der sich mit Themen rund um die Vereinbarkeit von Glaube und Wissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Josua Göcking und ihr hört den Podcast von SciFaith. Folge 72: Mythen und Fakten. Wenn man sich mal ein bisschen genauer anschaut, wie wir die Welt verstehen oder wie wir auch kommunizieren untereinander, dann wird man sehr schnell merken, dass wir die Welt nicht durch Fakten verstehen, sondern eigentlich durch Geschichten. Man kann das in unterschiedlichen Beispielen sehen. Jeder, der sich mit Politik beschäftigt oder jeder, der irgendwie zum Beispiel Politiker werden will und dann seine Reden halten wird, wenn du mit so jemandem redest, der wird dir sehr schnell sagen, ja, wenn ich dem sage, die Statistik oder die Statistik, dann hat das sehr viel weniger Auswirkung, als wenn ich ihm eine Geschichte von irgendeiner fiktiven Person erzähle, bei der diese Statistik sich so, wie ich sie wiedergeben will, ausgeführt hat. Also man sieht, da erreicht er die Menschen mehr durch Geschichten als durch die harten Fakten. Und auch in vielen anderen Bereichen, wenn man sich anschaut, dass die Wissenschaft erst im 17. Jahrhundert so richtig in die Gänge gekommen ist und davor aber auch man sehr viel Weisheiten vor allem in Form von Geschichten übertragen hat, sieht man auch, dass das einfach das ist, was mit Menschen resoniert oder wo einfach der Zugang, wo wir mehr den Zugang zu finden. Und auch wenn wir jetzt in die Wissenschaft selbst gehen, wer mal anfängt, Physik zu studieren oder ein anderem Studium nachgeht, dann wird man auch mehr und mehr merken, dass da einfach auch sehr schnell, also man schaut sich nicht einfach die Gleichung an, guckt die Gleichung an, ah, schön, E gleich MC Quadrat, sondern man entwickelt auch die Geschichten dahinter oder Beispiele nennt man es dann oder Anekdoten einfach von wie funktioniert das genau, also oder wie, was ist immer, also gerade in Physik oder auch Mathematik da noch mehr, da ist es immer sehr, sehr hilfreich, einfach Anwendungsbeispiele zu haben, Beispiele zu haben, wo man sehen kann, wie das auftritt, weil die reinen Fakten einfach für uns Menschen scheinbar viel zu trocken sind. Wir einfach damit nichts anfangen können, wir damit nichts anzufangen wissen oftmals. Und somit scheint in Geschichten oder Mythen, wenn man so sagen will, scheint etwas drin zu stecken oder scheint etwas transportiert werden zu können oder besser transportiert werden zu können als in reinen Fakten. Man sieht es zum Beispiel auch daran, ich habe jetzt zwei Bücher geschrieben und auch wenn SciFaith schon sehr viel länger auf dem Markt ist, ist es als Sachbuch, würde ich jetzt mal sagen, schon bei dem bisschen, wo mein Roman draußen ist, weitaus weniger erfolgreich gewesen als der Roman, einfach weil der Roman eine Geschichte erzählt. Und so ist es einfach, dass der Mensch lieber Geschichten hört, lieber einfach in dem das hört als und da auch eher einen Zugang entwickelt zu, als einfach zu reinen Fakten oder reinen Tatsachen. Genau, und da steckt jetzt irgendwie die Frage, okay, was sind dann genau Geschichten oder wie kann man das deuten? Kann in einer Geschichte, in einem Mythos, kann da eine Wahrheit drinstecken? Können die Wahrheiten transportieren? Oder ist es einfach so, dass wir einfach absolut faktenresistent sind und keine Wahrheit wissen wollen, sondern uns einfach nur mit Geschichten unterhalten wollen, uns einfach nur besudeln lassen wollen und gar nicht an Wahrheit oder an den tieferen Dingen interessiert sind? Und letzteres ist zum Beispiel, also nicht in der Form vielleicht, aber ist auch eines der Bilder, das unter einigen Philosophen auch sehr beliebt ist. Zum Beispiel gibt es den Philosophen Yuval Harari, der hat einfach in seinem Buch eine kurze Geschichte der Zeit, heißt es, oder der Menschheit, heißt es, glaube ich, hat er geschrieben, schildert er es so, dass sagt, dass alles, was wir Menschen austauschen, reine Mythen sind, reine Geschichten, die wir uns erzählen, in denen keinerlei Wahrheit steckt. Er nennt sogar, er definiert den Begriff des Mythos sehr weit. Er nennt zum Beispiel auch Konstrukte wie, also Firmen, zum Beispiel wie Peugeot ist sein Beispiel, also den französischen Autohersteller, nennt er ein Mythos, eine Geschichte, wie etwas, ein Konstrukt, das auf einem Mythos basiert, dass es das wirklich gäbe. Und er sagt, ja, nee, das gibt es gar nicht wirklich, aber es ist halt effektiv und es funktioniert. Also er geht da ein bisschen tiefer ein, wie er das meint, aber trotzdem fällt es, finde ich, da schon ein bisschen zu kurz, weil einfach diese ganzen, ja, ich meine, hinter der Marke Peugeot scheint jetzt nichts irgendwie, das scheint nicht irgendwie in der Weise zu existieren, diese Marke selbst nicht. Aber die Lagerhallen, die Autos, die von ihnen produziert werden und all das ist ja wirklich Existenz, ist ja wirklich auch materiell vorhanden. Und da merkt man es schon so, dass merkt man schon das, wo er zu kurz tritt oder wo er, finde ich, falsch liegt, nämlich, dass selbst wenn es Geschichten und Mythen sind, transportieren sie trotzdem eine Wahrheit, weil sonst würden wir sie nicht hören, sonst würden wir sie nicht zu schätzen wissen, sonst würden wir nichts damit anfangen können, weil was, wenn es jetzt zum Beispiel Peugeot einfach eine Marke ist, einfach irgendein Name ist, dann ist das ja einfach nur ein Name, da fängt keiner mit was an. Aber wenn ich mir sage, okay, ich habe mir einen Peugeot gekauft und der fährt gut oder nicht so gut, je nachdem, wie zufrieden ich mit dem Auto bin, ich bin noch nie einen gefahren, deswegen keine Ahnung. Aber je nachdem ist es dann so, dass man sagt, okay, hat man da eine Realität dahinter, hat man eine Wahrheit, die transferiert wird. Wenn ich sage, Peugeot ist ein tolles Auto, hat es eine Wahrheit, die transportiert wird zu jemandem, der vielleicht sich überlegt, ob er sich einen kaufen soll oder so. Also wie gesagt, ich bin nie einen gefahren, das ist keine Werbung, ich weiß nicht, ob die gut sind oder nicht. So, aber darauf will ich auch gar nicht hinaus. Und man sieht das zum Beispiel auch an den ursprünglichen Geschichten, auch aus der Antike, die dort aufgekommen sind, dass sie einfach eine, selbst wenn die Geschichten selbst nicht wahr sind, dass sie eine Wahrheit transportieren. Und das möchten wir ein bisschen anschauen am Beispiel von der Ilias. Das ist wahrscheinlich so eine der ältesten literarischen Werke der westlichen Welt. Sie wurde geschrieben von Homer und schildert einfach die Geschichte, den Trojanischen Krieg zwischen den Griechen und Troja. Und ich gehe einfach mal so ein bisschen auf die Geschichte ein, erzähle was für diejenigen, die es nicht kennen, erzähle ich einfach so ein bisschen, was da so passiert und was so die Hintergründe sind oder wie das so geschildert wird. Und da ist zunächst mal der Auslöser der Geschichte ist eigentlich, sind Helena und Paris. Also Paris ist der Sohn des trojanischen Königs und der vom griechischen König, der Bruder oder das glaube der König von Sparta, dann Menelaos, der kommt nach Troja und möchte mit denen ein Friedensbündnis aushandeln. Und dabei verliebt sich diese Paris in die Frau des Menelaos, diese Helena. Und brennt so ein Stück weit mit ihr durch, beziehungsweise behält sie in Troja. Und als Menelaos das merkt, ist er natürlich echauffiert und geht dann zu seinem Bruder Agamemnon. Und das ist der König der Griechen und der ist gerade dabei, so ziemlich alles, was da in Griechenland ist, einfach zu erobern. Und gemeinsam wollen sie dann einfach, um sich einfach dafür zu rächen, greifen sie Troja an. Und geführt oder ihr größter Trumpf in diesem Kampf ist der Kämpfer Achilles und der auch da am Anfang bei den Kämpfen mit dabei ist, aber dann hat er sich von den Trojanern ein Bauernmädchen Briseis gefangen genommen und nimmt sie zu sich. Und weil Agamemnon seine Macht demonstrieren will, nimmt er sie ihm weg. Und im Zorn weigert sich dann Achilles von da an für sein Volk zu kämpfen, bleibt die ganze Zeit in seinem Zelt, während die Griechen wirklich harte Niederlagen davontragen. Und ihm ist das alles egal, er bockt da ein bisschen rum. Und genau der Gegner oder von den Trojanern ist deren großer Held ist Hektor. Das ist der Bruder von Paris und somit auch der Sohn vom König von Troja. Und es kommt dann dazu, dass der beste Freund von Achilles, Patroklos, der verkleidet sich als Achilles, also zieht seine Kampfausrüstung an und kämpft dann und wird im Kampf von Hektor getötet. Und jetzt ist es so, dass bei Achilles der Zorn dann auf Hektor überwiegt und er dann mit in den Kampf zieht, sich mit Agamemnon und so weiter aussöhnt und er ist auch sein Bauernmädchen zurückbekommt und dann in den Krieg zieht gegen die Trojaner und Hektor zum Kampf herausfordert, ihn dann auch besiegt und einfach als Demütigung seinen Leichnam jeden Tag im Streitwagen vor Troja herzieht, was dann so weit geht, dass einfach der König Priamos also der Vater von Hektor, sich sogar zu den ins Lager der Griechen schleicht und Achilles darum anbettelt, den Körper seines Sohnes ihm zu übergeben, damit er ihn angemessen bestatten kann und einfach den angemessenen Riten folgen kann, weil es einfach vor allem bei den Griechen natürlich sehr viel bedeutet hat, einfach die Toten angemessen zu ehren und so weiter. Und Achilles gewährt das ihm auch und auch darüber hinaus noch sagt er, dass die üblichen Tage, die sie da einfach haben, in denen sie trauern, dass sie in der Zeit sie nicht angreifen werden und so weiter. Und damit endet dann auch die Ilias. Das ist so die Geschichte davon. Es gibt dann im Odysseus kommen dann noch weitere Teile zum Trojanischen Krieg, zum Beispiel auch den bekanntesten Teil natürlich mit dem trojanischen Pferd, das sie vor wo die Griechen vortäuschen, sie hätten aufgegeben und wären abgereist und als Geschenk das trojanische Pferd hinterlassen, dass die Trojaner dann in ihre Stadtmauern, die so unüberwindbar für die Griechen waren, deswegen ging der Krieg so lange, also man sagt, er ging 10 Jahre lang, und wo sie es dann in ihre Mauern quasi reinziehen, und in dem trojanischen Pferd sind Soldaten versteckt, die dann in der Nacht aus dem Pferd ausgehen, die Tore offen öffnen und damit Troja dann komplett erobert wird. So, das ist die Geschichte, zumindest der, wenn man so nennen will, der faktische Teil, den er nennt. Homer umrahmt das sehr viel mit auch Geschichten von Göttern oder mit den Göttern, die da eingreifen oder nicht eingreifen oder sich untereinander streiten, wem sie die Gunst schenken, den Griechen oder den Trojanern und so weiter. Und die Geschichte funktioniert, wie ihr es gesehen habt, geschildert, funktioniert es eigentlich fast ohne, dass man die Götter erwähnt, komplett. Aber durch die Hinzunahme von den Göttern beschreibt Homer vieles einfach symbolisch und auch beschreibt auch, wer gerade, vielleicht auch ein Stück weit, wer gerade in der Gunst der Götter liegt, im Sinne von, wer gerade sich richtig verhält und wer nicht und so weiter. Und genau, das ist so ein Mythos im klassischen Sinn. Und da ist es natürlich dann ein Stück weit umstritten, okay, was ist jetzt die Wahrheit oder ist da was Wahres dran? Also man hat es ja lange Zeit, hat man, glaube ich, auch einfach das als wirklich so als geschichtlich gesehen, die Antike hindurch, als wirklich ein geschichtliches Ereignis, das so aufgetreten ist, hat dann angefangen auch in der Neuzeit daran zu zweifeln, ob es Troja überhaupt gegeben hat, dass das einfach alles erfunden war. Man war, glaube ich, lange auch der Zeit auch der Überzeugung, dass viele der griechischen Städte, die einfach in diesen Schriften gerade auch erwähnt werden, dass es die gar nicht gibt, bis irgendein Archäologe dann mal auf die Idee gekommen ist, vielleicht mal zu schauen, ob da, weil die sehr genau beschrieben wurden, wo die liegen, ob es vielleicht nicht doch gibt, und der dann eine griechische Stadt nach der anderen, historische griechische Stadt nach der anderen ausgegraben hat. Und so wurde dann auch Troja letztlich entdeckt in der heutigen Türkei. Genau, und wurden die Überreste von Troja entdeckt. Aber natürlich ist immer noch umstritten, ob das wirklich das Troja ist, auch das Troja, von dem Homer erzählt, und auch wie viel an der Geschichte der Trojanischen Kriege, wie viel da dran ist. Und wahrscheinlich ist jetzt so meine Deutung, ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Wahrscheinlich war jetzt der Auslöser für den Krieg nicht Helena und Paris, weil dass ich wegen sowas, wegen so einer Liebschaft 10 Jahre lang Krieg geführt wird, ist eher unwahrscheinlich. Vielleicht war es ein Vorwand, der genommen wurde. Einzelheiten könnten anders gewesen sein. Vielleicht wurde auch vieles dazu gedichtet. Vermutlich hat es aber, würde ich jetzt von meinem Bauchgefühl sagen, diesen Trojanischen Krieg gegeben. Vermutlich auch in der Länge, in der er gedauert hat. Aber vermutlich hat auch Homer vieles nicht unbedingt absichtlich dazu gedichtet, vielleicht manches einfach, um Dinge aufzuzeigen, aber auch vieles war vermutlich auch einfach, wie die Griechen das damals gedeutet haben, auch dass sie, es war so sozusagen ihre Interpretation auf das, was geschichtlich passiert ist, wo wir heute, wenn wir physikalische Theorien interpretieren, einfach unsere Interpretation als Bild darauf haben, hatten sie in ihrem Götterkult, was ja ihre, ich erinnere an die Folge von zuvor, wo wir einfach gehabt haben, dass Philosophien oder Weltanschauungen eine Theorie prägen, das war ja ihre Philosophie, ihre soziale Vorstellung, die sie hatten, diesen Götterkult, den sie hatten, und haben den dann einfach einfach da reingedichtet in diese Geschehnisse, die da vorgegangen sind, und nicht reingedichtet in dem Sinne von dazu einfach schön ausformuliert, sondern wirklich einfach wahrscheinlich der Überzeugung gewesen, dass das im Hintergrund passiert gewesen ist. Genau, aber was man halt trotz all dem sieht, ist, dass die Ilias das zentrale Thema, als zentrales Thema den Zorn hat einfach. Achilles, wie er zornig auf Agamemnon ist und sich weigert, für seine Landsleute zu kämpfen und die eigentlich ihrem Schicksal mehr oder weniger überlässt. Und auch später, wie er in dem Zorn so weit geht, dass er die Trojaner aufs Übelste demütigt und auch den Vater, der einfach seine Kinder verloren hat oder seinen Sohn verloren hat, wie er dem einfach verweigert, ihn zunächst angemessen zu ehren und zu bestatten und so weiter. Und somit ist, selbst wenn die gesamte Geschichte des Trojanischen Krieges, selbst wenn das alles rein erfunden wäre, ist es ja trotzdem eine Wahrheit, die damit transportiert wird, eine Wahrheit über Zorn und wie weit Zorn gehen kann und wie irrational man in diesem Zorn handeln kann und so weiter. Das steckt da ja bereits alles drin, und somit ist es, liegt Harari in meinen Augen falsch darin, wenn er annimmt, dass es sich darum um Mythen handelt, die reine Erfindung sind, die keinen Wert liefern, die keine Wahrheit in sich enthalten, weil sie transportieren eine Wahrheit, sonst würde sie ja keiner erzählen. Ich meine, wahrscheinlich über 2000 Jahre her, dass die Ilias, oder bestimmt über 2000 Jahre her, dass die Ilias verfasst wurde, bedeutend länger her als das, und trotzdem wird sie immer noch gelesen, wird sie auch immer noch studiert und behandelt, und das würde ja nicht passieren, wenn es einfach irgendeine zufällige Zusammenformung von Worten oder Sätzen wäre oder so weiter oder so, sondern es ist einfach eine tiefere Wahrheit, die davon transportiert wird, die auch heute noch Menschen dazu bringt, das zu lesen und sich damit auseinanderzusetzen. Und genauso ist es, dass einfach dass Geschichten eine Wahrheit, eine tiefere Wahrheit transportieren, und die wahrsten Wahrheiten werden dann eigentlich immer von Geschichten transportieren, die auch auf wahren Begebenheiten beruhen, oder die umso wahrer die tatsächlichen Vorkommnisse sind, umso wahrer ist natürlich auch die Wahrheit, die transportiert wird, sonst ist es immer eine Abstrahierung. Zum Beispiel die Ilias fokussiert sich auf den Zorn und abstrahiert darin ein Stück weit auch auf das Ausgeliefertsein im Zorn, und dadurch kommt auch dieser ganze Götterkult ins Spiel, oder diese ganzen Götter, die Menschen eigentlich wie Marionetten ein Stück weit führen, wo sie keine eigenen freien Willen ein Stück weit haben. Soweit geht das sogar. Also da ist das der Fokus. Die Physik abstrahiert auch, und dann die Beispiele zum Beispiel, die man in der Physik hat, die sind oft sehr unrealistisch. Das macht man sich ja oft auch in Social Media drüber lustig, dass zum Beispiel in Matheaufgaben der irgendwelche tausende Melonen kauft, was überhaupt keinen Sinn in einem Alltagsbeispiel macht. Aber es macht halt es in dem abstrakten Beispiel oder in der abstrakten Wahrheit, die man dort transportieren will, ist es halt hilfreich, es so zu gestalten. Und so ist es auch so, dass zwar die wahrsten Wahrheiten wirklich auch in Geschichten, die wahr sind, enthalten sind, aber das sind dann auch vollumfängliche Wahrheiten. Es ist zum Teil auch möglich, dass eine Wahrheit in einer Geschichte, die erfunden ist, die aber so erfunden ist, dass sie so abstrahiert wurde, dass man genau diese Wahrheit herauskristallisiert. Was man, wenn man sagen will, zum Beispiel bei der Ilias sehen kann, dass da der Fokus sehr stark auf den Zorn gelegen wird und da vielleicht auch ein Stück weit eine Abstrahierung drin liegt und deswegen sich da vielleicht auch von den tatsächlichen Geschehnissen entfernt wurde. Aber was es dann halt auch sei, trotzdem ist es so, dass die absolute Wahrheit muss dann in Geschichten enthalten sein, die tatsächlich so geschehen sind. Und deswegen ist es so, wenn man wirklich die absolute Wahrheit hat, dann müssen das wirklich Geschichten sein, die tatsächlich so aufgetreten sind, dann muss das wirklich so geschichtlich sein. Und deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass die Geschichten der Bibel, weil die Bibel einfach diesen Anspruch erhebt, die absolute Wahrheit zu sein, müssen die auch wirklich so geschehen sein. Und gerade da, wo man es historisch belegen kann, gerade auch bei den Evangelien und so, und da hatten wir auch andere Episoden, so zum Beispiel zur Historizität der Auferstehung Jesu, gerade da ist es auch gut belegt von den geschichtlichen Daten, wie ich finde. Und gerade auch da muss es gut belegt sein, weil die die Aussagen der Bibel oder die Aussagen des Erlösungswerks steht und fällt damit, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. Wenn das nur eine Geschichte ist, dann ist der ganze Glaube, das hat Paulus selbst gesagt, ist dann nichts wert. Und deswegen ist es da umso wichtiger, dass es tatsächlich passiert ist. Und da sieht man auch diesen Zusammenhang von, dass die absolute Wahrheit dann wirklich in Geschichten enthalten sein muss, die auch wirklich wahr sind. Und genau, so ist es halt einfach, sieht man, dass die richtige Deutung auch immer wichtig ist, auch bei Geschichten einfach, dass man sieht, okay, wird hier wirklich mir die absolute Wahrheit vermittelt, wie jetzt in den Evangelien, wo es wirklich auch diesen absoluten Wahrheitsanspruch hat, dass die Geschichten auch tatsächlich so passiert sind, oder ist es eine Geschichte, die entweder auf wahren Begebenheiten beruht und ein bisschen eine künstlerische Freiheit drin ist, oder die vielleicht sogar komplett erfunden ist und die eine Wahrheit transportieren will, in die Geschichte hineingesetzt ist, die dann vielleicht auch ein Stück weit abstrahiert ist, um auf einen gewissen Aspekt der Wahrheit zu fokussieren. Und ich denke, das ist da auch immer wichtig, auch wenn man mit solchen Deutungen zu tun hat. Aber auch bei wissenschaftlichen Theorien ist das wichtig, weil bei wissenschaftlichen Theorien kann man es auch so sehen, dass die Theorie ist sozusagen die Geschichte, die wir über die Fakten erzählen. Also wir haben die wissenschaftlichen Fakten, die ja, wie wir wissen, sehr fest sind, soweit nicht irgendwelche systematischen Fehler unterschätzt wurden, wie wir es in der letzten Folge gesehen haben, wie es auch passieren kann. Aber solange das nicht passiert, sind diese Fakten als sicher anzusehen. Und die Theorie, die wir dazu haben, ist sozusagen die Geschichte, die wir darüber erzählen. Also wir haben diese Wahrheit und unsere Theorie transportiert diese Wahrheit und bringt sie in ein Gesamtbild, das wir dann auch verstehen können. Das ist ja der Sinn von der Theorie, die Fakten, die wir sehen, verstehen und daraus Schlüsse ziehen zu können. Und das ist sozusagen die Geschichte dahinter. So, bevor es gleich weitergeht, machen wir hier an dieser Stelle eine kurze Pause, wo einfach ein paar Ankündigungen zu machen sind. Ich habe es ja die letzten Episoden auch schon immer wieder erwähnt, einfach mein Buch ist zu erhalten, genau, auf Amazon als E-Book könnt ihr es erwerben. Das Besondere daran ist jetzt, ich habe es in den letzten Monaten auch überarbeitet und seit jetzt oder seit heute eigentlich, wo ich die Folge zumindest aufnehme, ist die neue Version erhältlich. Da wurden einfach auch von der Formatierung ein paar Anpassungen gemacht und ein paar Fehler, die noch drin waren, ausgemerzt. Deswegen erhaltet ihr, wenn ihr es euch jetzt besorgt, erhaltet ihr die aktuellste Version. Wenn ihr es euch schon gekauft habt, aber noch nicht gelesen habt, dann könnt ihr auch, indem ihr es nochmal runterladet, erhaltet ihr auch die aktualisierte Version. Also da habt ihr auch die neueste Version gleich dabei. Genau, und ich empfehle euch einfach, es zu lesen. Es ist einfach, steckt vieles drin, auch Dinge, die bei Say Faith immer wieder aufkommen, Ideen davon haben. Und das ist alles einfach gepackt in einen spannenden Roman. Es sind auch inzwischen schon einige Bewertungen reingekommen, die auch sehr gut waren. Eine Bewertung ist auch mit Rezension, also mit einem Text, der dazu geschrieben ist. Und da lese ich euch einfach mal kurz den letzten Absatz, das Fazit dessen, der die Rezension geschrieben hat, kurz vor. Insgesamt ist Fremde Gedanken ein packender Roman, der nicht nur Science-Fiction-Fans begeistern wird. Josua Göcking schafft es, die Faszination und die Gefahren der künstlichen Intelligenz in einer spannenden Geschichte zu vereinen. Dieses Buch regt nicht nur zum Nachdenken über die Zukunft der Technologie an, sondern bietet auch eine mitreißende Unterhaltung. Ein absolutes Muss für alle, die sich für das Zusammenspiel von Mensch und Maschine interessieren. Wenn ihr das Buch schon gelesen habt und es euch gefallen hat, dann empfehle ich euch ja auch, setzt eine Bewertung ab, schreibt eine Rezension. Das hilft einfach auch anderen, das Buch zu entdecken. Auch wenn ihr, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich mir ein Buch raussuche, dann gucke ich auch immer erst in die Bewertung und Rezension an, wie das überhaupt bewertet worden ist. Und deswegen, das hilft einfach auch, um einfach anderen zu helfen, um zu sehen, ob das Buch was für sie ist, ob das Buch zu ihnen passt. Genau, wie ihr in den Podcast-Folgen auch hört, bringe ich auch immer mehr Beispiele aus der Literatur heraus rein, einfach weil es da viele gute Beispiele gibt und weil ich in letzter Zeit wieder da mehr lese, da mehr auch die Klassiker lese und wenn ihr da mehr drüber erfahren wollt oder ihr sagt, hey, die lese ich jetzt nicht so viel, aber würde mich schon mal interessieren, auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, stelle ich da immer so ein bisschen die Zusammenfassung von Büchern, die ich gelesen habe, rein und schreibe da so ein bisschen was dazu, was meine Takeaways davon sind. Deswegen, wenn euch das interessiert, dann schaut gerne da vorbei. Und für das, was ich einfach auch an schriftlichem Material produziere, ist immer gut dabei, auf meinem Substack vorbeizuschauen. Da ist immer noch der Beitrag, den ich für Wort und Wissen geschrieben habe, ist da noch zu lesen. Und da werden auch in kommender Zeit weitere Beiträge zu kommen. Auch ich habe ja einen zweiten Kurzartikel dort geschrieben bei Wort und Wissen, den werde ich da dann auch bald veröffentlichen. Also schaut da immer mal wieder rein oder am besten abonniert mein Substack, dann werdet ihr immer direkt informiert, bekommt auch mein Newsletter und werdet einfach auf dem Laufenden in gehalten, was bei SciFaith so passiert. Was Harari, glaube ich, auch, oder was sein Punkt, glaube ich, auch ein bisschen vermisst, ist die Tatsache, dass es leichter fällt, in Geschichten die Wahrheit zu finden. Er unterstellt so ein bisschen, dass man sagt, ja, das sind ja alles nur Geschichten, das sind alles nur Mythen, die man sich dazu macht, das ist einfach ein Mythos, da ist keine Wahrheit drin enthalten und das Wahre sind nur die Fakten. Und es ist halt so, dass man in den Fakten, wenn ich jetzt irgendwelche, und das merkt man gerade, wenn Statistiken im Netz umhergehen, da wird alles Mögliche, es gibt so diesen Satz, ja, glaube keiner Studie, die du nicht selbst gefälscht hast. Und da ist eine Wahrheit drin, weil einfach man an Fakten kann man nicht unterscheiden, okay, ist das wahr, ist das nicht wahr, in welchem Kontext sind die Fakten zu sehen, sind die Fakten zu verstehen. Und wenn ich die reinen Fakten habe, ohne eine Interpretation von denen, ohne eine Deutung von denen, dann kann ich im Prinzip alles glauben, kann ich im Prinzip alles annehmen, kann irgendwie alles wahr sein und gleichzeitig nichts. Und deswegen ist es, kann man, aber wenn man eine Theorie hat, wenn man Fakten hat, wenn ich jetzt dir irgendeine Theorie erzähle, die ich habe über die Welt, dann wirst du sehr schnell merken, ob das an deinem Bauchgefühl schon merken, okay, stimmt das nicht. Und wenn du merkst, hey, fühlt sich irgendwie komisch an, wirst du mir erstmal sagen, okay, zeig mir erstmal Fakten, an denen du das festmachst. Und das ist eigentlich auch die Richtung, in der es geht, dass man einfach an der Geschichte kann man merken oder an der Deutung, an der Interpretation, wie man es jetzt nennen will, an dem Mythos, kann man merken, okay, wird da eine Wahrheit transportiert und dann muss man danach vielleicht noch klären, okay, welche Wahrheit und was sind die Fakten dahinter, die das wirklich zeigen. Und ich glaube, deswegen ist es auch so, dass gerade in der Geschichte immer die Weisungen und Weisheiten immer durch solche Geschichten und Mythen weitergegeben wurden. Und weil Weisungen über Wissenschaft oder reine wissenschaftliche Fakten einfach nicht funktioniert, weil sie einfach keine Geschichte erzählen und weil einfach wir damit resonieren mit Geschichten, weil wir daran eher die Wahrheit rausfiltern können. Ich meine, das merkt man zum Beispiel auch, wenn man andere Geschichten, zum Beispiel einen Film oder so, man merkt ja, okay, kommt das natürlich, kommt das unnatürlich. Man merkt es sehr schnell, man merkt es auch in Geschichten, wenn man einfach zum Beispiel das nicht ausschmückt oder nicht einfach genau schildert, einfach den Dialog runterschreibt, wie man ihn haben will, damit die Fakten, die man rüberbringen will, rüberbringt, dann es merkt der Leser irgendwann auch, hey, niemand würde sich so unterhalten. Also man merkt, dass es unnatürlich ist. Und indem man es in, wenn man es in gute Geschichten verpackt, dann merkt man auch, ob da eine Wahrheit durchtransportiert wird. Und es ist auch ein Stück weit so, dass wenn es nicht irgendeine Wahrheit transportiert, dass es fast unmöglich ist, das in eine gute Geschichte zu packen. Natürlich muss man da auch vorsichtig sein. Es kann auch sein, dass es einem gelingt, Dinge in eine gute Geschichte zu packen, die nicht der Wahrheit entsprechen und da ein bisschen zu täuschen. Aber es ist häufig, das habe ich auch, umso mehr ich mich auch mit, da ich ja auch viele Bücher lese in letzter Zeit und auch viel mich damit mit Geschichten auseinandersetze, auch selber Geschichten schreibe und so weiter, dadurch habe ich auch gemerkt, dass es fällt sehr schwierig oder ist eigentlich auch nahezu unmöglich, wirklich Dinge, nicht irgendwelche Wahrheiten in Geschichten zu packen und diese dann noch resonieren zu lassen. Und ich denke, das merken wir auch, wenn wir in Filme und in Bücher schauen, die einfach nicht sehr, bei denen die nicht beliebt sind, merkt man dann irgendwo, okay, da ist irgendein Charakter oder ein Sachverhalt oder irgendetwas wird dargestellt, wo man merkt, hey, so ist die Welt nicht, so funktioniert es nicht, das ist nicht die Wahrheit und deswegen resoniert das nicht, deswegen wissen wir, das passt irgendwie nicht, da passt irgendwas nicht. Und das lässt sich leichter feststellen bei Geschichten und bei solchen Dingen als bei einfach nur wilden Fakten, die da reingeworfen werden. Jemand, der irgendwie Professor ist oder der sich da tiefer auskennt, der kann das vielleicht, der weiß das, weil er da geübt ist, die Fakten zu deuten. Aber jemand, der das nicht ist, für den ist es einfach in dem Kontext einfacher. Und was da einfach auch interessant ist, ist, dass wenn man weiter in die Geschichten auch reinschaut, auch die Bücher, die so geschrieben werden, was ein Autor, den ich gelesen habe, auch festgestellt hatte in seiner, und das war auch sein Weg zum Glauben, er hatte festgestellt, dass in all den Geschichten, die wir schreiben, ist überall die Geschichte des Erlösungswerkes, überall irgendwo mit drin eingebaut. Das ist das, was resoniert. Das ist die Wahrheit, die bei fast allen Geschichten oder Romanen oder so, die gerade im westlichen Kanon produziert wurden, mit resoniert. Und das hat ihn dazu geführt, dass allein, weil er wollte Autor werden und hat das dann tiefer studiert, oder hat sich mit dem Evangelium auseinandergesetzt, einfach nur um zu wissen, wie kann ich gute Geschichten schreiben. Das war das ursprüngliche Ziel dahinter. Und am Ende hat es ihn letztlich sogar zum Glauben geführt. Und ich glaube, so ist es einfach, dass dadurch, dass das Wort Gottes die absolute Wahrheit ist, steckt da alle Wahrheit drin. Und somit werden auch all die Geschichten, die eine Wahrheit transportieren, werden somit auch diese Wahrheit des Evangeliums in sich tragen müssen, weil sie sonst eben diese, einfach keine tieferen Wahrheiten transportieren können und deswegen auch damit nicht erfolgreich werden können. Man mag jetzt einwerfen, dass ja nicht jeder Roman das Evangelium wiedergibt oder auch nur annähernd oder so oder die Wahrheiten davon darin stecken. Das wollte ich damit jetzt auch nicht sagen, aber es zeigt sich, dass es in vielen Werken, die einfach gut funktionieren, die auch sehr erfolgreich werden, auch langfristig erfolgreich werden, so der Fall ist. Und natürlich in anderen Fällen ist es auch, dass oft eine Wahrheit mitschwingt, aber dann halt in einer anderen Form, in einer anderen Philosophie, in einer anderen Deutung, in einer anderen oftmals Ideologie. Und da oftmals ist die Ideologie da, die da dann dahinter steckt, die von einem Materialismus. Das haben wir auch in der vorherigen Folge gesehen, wo einfach die alternativen Philosophien die von Marx, Nietzsche und Freud kamen, einfach sehr materialistische, atheistische waren. Und bei Harari ist es eben genauso. Er vertritt dann auch ein sehr materialistisches und atheistisches Weltbild und ist von dem auch sehr stark überzeugt, dass er das gar nicht mehr hinterfragt in seinem Buch. Aber das ist halt das Problem bei diesem Weltbild, ist, dass es unmöglich die Wahrheit sein kann, weil Wahrheit hat es so an sich, dass sie sich nicht selbst widersprechen sollte. Es würde keinen Sinn machen, wenn die Wahrheit sich selbst widerspricht. Das kennt man aus der Mathematik. In der Mathematik, wer anfängt Mathematik zu studieren, der weiß, dass man muss immer von allem, was man macht, muss man zunächst die Wohldefiniertheit beweisen. Wohldefiniertheit bedeutet so viel wie, dass es existiert und dass es eindeutig ist. Das war also, aber primär vor allem auch, dass es existiert. Und das ist halt existiert und eindeutig heißt, es existiert und es ist nicht widersprüchlich. Und das braucht es im Mathematischen, weil wenn man die mathematische Geschichte, hatten wir auch eine Folge zu, wo es um Cantor, Gödel und so weiter ging, könnt ihr euch auch gerne nachhören. Ich glaube, kann alles bewiesen werden oder so, hieß die Folge. Und da ging es auch darum, um Krisen in der Mathematik, wo einfach man auf einmal eine Menge hatte, also da ging es um die Mengenlehre, oder um einfach eine Menge oder irgendeine Größe hatte, die sich dann selbst widersprochen hatte. Und das hat dann zu dieser Krise geführt und dann hat man die Definition von solchen Mengen verallgemeinert und hat das dadurch wieder auf ein wohldefiniertes Fundament gesetzt. Und genauso ist es bei Wahrheit. Wahrheit muss wohldefiniert sein, Wahrheit kann sich nicht selbst widersprechen, sonst existiert sie nicht. Und das ist beim Materialismus aber nicht der Fall, weil der Materialismus widerspricht sich selbst. Weil Materialismus ist eine immaterielle Idee. Und kann somit in einem Materialismus, also der sagt, es gibt nur Materie, nicht existieren. Und genauso sind viele Aussagen, die einfach aus dem Materialismus auch herauskommen, zum Beispiel, dass es nur das gibt, was wissenschaftlich nachgewiesen werden kann, ist eine Aussage, die man wissenschaftlich nicht nachweisen kann. Und somit kann das auch nicht stimmen. Also es kann auch keine Wahrheit dahin stecken. Und somit ist es so, dass einfach diese Aussagen nicht der Wahrheit entsprechen können und somit auch nicht wahr sein können. Und genau dadurch, dass das auch die einzigen alternativen Deutungen zu einer Deutung des Glaubens sind, die diskutiert werden, zeigt es einfach, dass diese atheistische Deutung diese atheistisch-materialistische Deutung nicht die absolute Wahrheit sein kann oder gar nicht die Wahrheit sein kann, weil sie in sich selbst widersprüchlich ist. Ich hoffe, ihr habt das dem allen soweit folgen können und das hat euch interessiert, einfach auch diesen Zusammenhang zwischen Geschichten und Fakten und auch wie, warum eigentlich die Geschichten der bessere Weg sind, um eine Wahrheit zu transportieren oder auch der einzige Weg sind, um Wahrheiten richtig zu transportieren und auch es erlauben, dass diese Wahrheit dann auch gut unterschieden werden kann und nicht einfach Fakten vorgeworfen werden kann, wo man keine Unterscheidung hat, wenn man jetzt nicht selber das alles nachprüfen kann oder selber darin geübt ist, ob es der Wahrheit entspricht oder nicht. Und es erklärt auch, warum einfach in der Welt es auch viel in Geschichten Dinge transportiert werden müssen, was oft missbraucht werden kann, aber was auch oft genutzt werden kann, um einfach zur tieferen Wahrheit zu zeigen, was eigentlich auch der einzige Weg ist, wie man zu diesen Wahrheiten gelangen kann und das auch richtig unterscheiden kann. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge des SciFaith Podcasts angekommen. Ich hoffe, es war interessant und hat euch gefallen. Wenn Fragen offen geblieben sind oder ihr sonstige Anregungen habt, dann zögert bitte nicht, mir über das Kontaktformular auf meiner Webseite sci-faith.de eine Nachricht zukommen zu lassen. Wenn ihr den Podcast zum ersten Mal hört, dann möchte ich euch einfach mit dem Format, in dem er gestaltet ist, vertraut machen. Und zwar gibt es immer eine lange Episode, in der alle vier kommenden Folgen bereits in einem Stück drin enthalten sind. Das ist einfach für Zuhörer, die gerne Langformat von einem Podcast haben, die gerne es am Stück hören möchten. Die können dann gleich die nächsten vier Folgen am Stück durchhören. Hängt oft auch in gewisser Weise zusammen, die Folgen. Und dann gibt es die kürzeren Folgen, die in jeder Woche erscheinen und das sind einfach aus diesen vier Folgen am Stück ist das eine einzelne Folge, die dort gehört hat wird. Also wenn du sagst, ich höre die lieber in Kurzformat, dann greif lieber zu dem. Wenn du sagst, hey, Langformat ist für mich okay, weil ich habe einen langen Arbeitsweg oder wo du auch deinen Podcast hörst, dann empfiehlt es sich, diese zu nehmen. Dann hast du auch schon, bevor die Folgen dann ausgerollt werden, hast du sie schon alle gehört und bist eigentlich direkt up to date. Beachte bitte auch, dass das ein unabhängiger Podcast ist, das heißt, er wird von mir allein produziert, Marketing, alles wird von mir alleine gemacht, deswegen bin ich da auf eure Unterstützung angewiesen, also wenn dir der Podcast gefällt, du gerne reinhörst, du ein Abonnent bist und einfach Spaß dran hast, ihn zu hören, dann freue ich mich, wenn du ihm eine gute Bewertung gibst, 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify, wenn du die Zeit hast, nimm dir bitte auch die Zeit und schreib eine Bewertung dazu, das hilft einfach auch anderen Hörern, auf den Podcast aufmerksam zu werden. Und natürlich kannst du mich auch auf andere Weise unterstützen. Zum Beispiel kannst du meinen Blog lesen, meinen Newsletter abonnieren, wo du einfach auch viel Material findest, was nicht alles im Podcast enthalten ist. In meinen Büchern gehen auch viel in eine andere Richtung. Mein Roman zum Beispiel, da ist auch viel andere Unterhaltung, die natürlich aber auch einen Bezug zur Wissenschaft hat. Also da kannst du mich drin unterstützen und natürlich einfach, indem du immer weiter fleißig den Podcast hörst und ihn weiterempfiehlst. Vielen Dank dafür und jetzt freue ich mich schon drauf, wenn du nächstes Mal wieder reinhörst.